Herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich, euch heute zur ersten Episode des großen EM-Warm-Ups auch dieses Podcasts zu begrüßen. Das europäische Turnier steht ja vor der Tür im Sommer und wir werden gemeinsam draufblicken. Während des Turniers werden wir euch ganz intensiv begleiten. Wir werden immer alle zwei Tage für euch auf die kommenden Spiele blicken. Und dazu werden wir jetzt schon mal anfangen, uns mit verschiedenen Themen im Vorfeld zu beschäftigen, um ja die Stimmung schon mal hochzuhalten, bevor es losgeht. Die Stimmung ist auch sehr hoch bei meinem heutigen Kollegen, weil ich mich wie immer freue, dass er heute da ist. Hallo Alex.
Hallo Julius, servus.
Alex Trücker, um das vollständig zu machen. Jetzt war ich schon so beim Du, dass die Hörer gar nicht deinen vollen Namen erfahren
haben. Genau, normalerweise sitzen wir uns ja hier, aber in dem Fall, ich habe dir erstmalig das Du angeboten vor der Folge, weil EM was Besonderes, dachte ich mir, lass mal die Distanz bleiben und wir wollen es ein bisschen persönlicher.
Man merkt also auch, wir sind beide aufgeregt, wir sind beide erfreut, dass die EM so langsam vor der Tür steht und dass es auch mit unserem EM-Podcast losgeht. Was wird passieren? Da vielleicht für euch noch den kleinen Überblick direkt zum Einstieg. Wir werden heute ein bisschen über die deutsche Nationalmannschaft reden, also über den nominierten Kader, den wir ja jetzt kennen von Joachim Löw in seinem letzten Turnier, werden ein bisschen drüber reden, was wir den Deutschen für Chancen zutrauen und wen wir vielleicht auch im Kader vermisst haben und natürlich auch den Blick auf ein, zwei Tipps werfen, die man jetzt auch schon abgeben könnte für euch. Und das ist sozusagen der Einstieg in diese Reihe. Dann werden wir ja zeitnah auch über Langzeitwetten sprechen, die bei der EM möglich sind. Das ist angedacht für den kommenden Montag. Da werden wir eben zum Beispiel drüber sprechen, wer wird Sieger, wer wird Torschützenkönig, wie sehen da die Quoten aus, was sind unsere Tipps. Und dann kümmern wir uns nach und nach auch noch um die Vorschauen auf die einzelnen Gruppen, jeweils im Zweierpaket A, B, C, D und so weiter. Und dann sind wir beim Turnier angelangt. Und wie gesagt, das Turnier, das begleiten wir dann ja auch immer live quasi für euch, also ihr bekommt da auch bei uns die volle Packung, seid immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns sehr drauf, weil das dann natürlich auch für uns noch so ein bisschen mehr Event-Charakter hat, wenn man es so eng begleitet.
Also, ja, absolut. Wird spannend, also auf jeden Fall volles Programm im Talk und Tipps Podcast, volles Programm übrigens auch auf der Wettbasis, guckt da auch gerne mal vorbei auf der Webseite wettbasis.com, da gibt es natürlich auch alle möglichen Infos zum Turnier, vor dem Turnier. Also lest euch da rein oder eben abonniert diesen Podcast, lasst ein Like da und bleibt eben auf dem Laufenden, denn wir haben, wie gesagt, volles Programm vor der EM und vor allem während der EM.
Ja, also da werdet ihr hier nicht enttäuscht werden. Wir wollen, wie gesagt, jetzt mit der DFB-Elf anfangen, bevor wir das machen, aber natürlich auch nochmal ein paar kleine Hinweise vorweg. Sportwetten sind ab 18, das heißt nicht für Minderjährige gedacht und die Quoten, über die wir hier im Laufe dieser Podcasts sprechen, die können sich jederzeit verändern, das heißt diese Angaben sind ohne Gewähr. Dann auch noch, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn bei euch das Wetten zum Problem wird, wenn der Spaß vorbei ist, findet ihr unter anderem Hilfe beim Support der Wettbasis. Sei es per Mail, sei es per Live-Chat. Ihr könnt aber auch zum Beispiel auf spielen-mit-verantwortung.de vorbeischauen. Auch da ist eine erste Anlaufstelle, wenn das Ganze problematisch wird. Wir kümmern uns jetzt um die deutsche Nationalmannschaft. Das haben wir schon ein paar Mal angekündigt und jetzt tun wir es endlich, Alex. Und da gibt es natürlich vor allen Dingen zu besprechen, dass der Kader bevorsteht. Wir können natürlich auch kurz darauf blicken, wie sieht die Gruppe Deutschlands aus. Die ist ja nicht die einfachste des Turniers, muss man auch sagen. Also wie sind die Chancen, dass wir Deutschland vielleicht sogar wie bei der WM, beim letzten großen Turnier, schon in der Vorrunde verabschieden würden. Und dann wollen wir natürlich auch noch auf so ein paar Tipps blicken und ein bisschen diskutieren, wie sieht unsere Traumelf aus dem Kader, den man hat. Wen hätten wir uns vielleicht im Kader noch gewünscht? Also das kommt jetzt alles auf euch zu in dieser ja, knackigen Episode, die wir für euch vorbereitet haben. Und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mit dem Kader beginnen. Ich glaube, das ist ein sinniger Einstieg, Alex. Und da mal so ein wenig die Position durchgehen und vielleicht auch schon mal sagen, welche Positionen uns völlig überrascht haben, welche Namen uns vielleicht ja noch fehlen. Und da vielleicht einfach chronologisch vorgehen, indem wir bei den Torhütern beginnen. Da muss man ja sagen, da gab es eine Änderung, die natürlich das Gewicht so ein bisschen verschoben hat, anders als man es erwartet hätte, denn natürlich haben viele Ter Stegen als Nummer 2 im Kader gesehen. Da gibt es jetzt, sagen wir mal, nicht so starke Konkurrenz für Manuel Neuer, weil Ter Stegen nicht dabei ist. Neuer ganz klar gesetzt und dann Trapp und Leno noch dabei. Gibt es da irgendwas zuzusagen?
Ja, außer, dass man erwähnen muss, dass Marc-André Ter Stegen aufgrund Kniebeschwerden die EM verpasst, lässt er sein Knie behandeln. Tatsächlich kam das sehr überraschend, auch für mich. Ich begleite ja, wie der eine oder andere weiß, den FC Barcelona sehr eng und habe da immer die Lupe drauf. Und tatsächlich war da nicht wirklich was bekannt, dass Ter Stegen am Ende der Saison Kniebeschwerden hatte. Die hat er jetzt aber, lässt sie behandeln. Also ich glaube auch ein bisschen prophylaktisch wahrscheinlich. Ich unterstelle ihm einfach mal, dass er nicht unbedingt die allergrößte Lust hatte, die Nummer zwei hinter Neuer bei der Europameisterschaft zu sein. Ich glaube, fürchte, denke, das spielt ein bisschen mit rein in seine Entscheidung, sich am Knie behandeln zu lassen. Denn er hat jedes Spiel am Ende der Saison bestritten. Ne? Er hat ja nie verletzt gefehlt oder so.
Ja.
Deswegen traf mich das überraschend. Aber um es abzurunden, es hat keine Auswirkung auf die EM, es sei denn, Neuer verletzt sich. Denn ja, Neuer ist klar die Nummer eins. Dementsprechend, ja, freuen sich jetzt eben Leno und Trapp, dass sie auch mit dabei sind. Sonst hätte es einen der beiden erwischt. So sind beide mit dabei, die ja beide so ein bisschen die, ja, nicht die klare Nummer drei sind, sag ich mal. Ne? Also auch Ter Stegen ist ja eigentlich die klare zwei gewesen. Und so eine Nummer drei hat sich immer zwischen den beiden entschieden. Jetzt sind halt beide dabei.
Ja, also ich finde gerade Kevin Trapp aber schon mit der Eintracht eine wirklich gute Saison gespielt. Deswegen hoch, also finde ich schon, hat er sich verdient, dass er jetzt auch bei diesem Turnier dabei sein darf, aber im Endeffekt die Torhüterposition in der Nationalmannschaft. Da gab es ja wirklich große Diskussionen teilweise, Ter Stegen oder Neuer. Am Ende hat sich Löw immer für Neuer entschieden. Neuer ist der Kapitän. Und wie du gesagt hast, wenn es da nicht zu Verletzungen kommt, werden wir uns da keine weiteren Fragen stellen müssen. Deswegen auch wenig Überraschung dabei. Auch in der Abwehr muss man sagen, ja, nicht wahnsinnig große Überraschung für mich dabei. Vielleicht eine Sache, über die wir dann in beiden Mannschaftsteilen, erst bei Abwehr und jetzt Mannschaftssturm sprechen müssen, sind natürlich ausgebotete Rückkehrer. Namentlich bei der Abwehr ist es Mats Hummels, der ist wieder drin im Kader. Das ist, ja, es kam nicht mehr ganz überraschend. Dafür wurde es in den letzten Wochen und Monaten dann doch auch zu offensichtlich von Löw immer wieder angedeutet. Aber im Endeffekt hat er da natürlich eine Kehrtwende vollzogen. Meine Frage auch an dich vielleicht so ein bisschen, weil ich mir das selber stelle, ist, hat er erkannt, dass er die Spieler falsch eingeschätzt hat oder hat er die Spieler vielleicht auch schon richtig eingeschätzt, sich aber gedacht, ich will was Langfristiges aufbauen bis zur WM 2022, jetzt wird er dieses Turnier nicht mehr spielen, sondern das hier ist seine letzte Chance auf den Titel und deswegen ist er auch einfach so ein bisschen zum kurzfristigen Erfolg zurückgekehrt.
Ich glaube schon, tatsächlich. Ich denke, er wollte da langfristig, warum auch immer, was aufbauen im Sinne von, er war der Meinung, dass langfristig Hummels dieser Mannschaft und Boateng natürlich auch und Müller auch, man muss ja alle drei nennen, ja, warum auch immer der Mannschaft nicht so gut tun. Er hat auf sie verzichtet, er dachte, es ist die bessere Entscheidung, eine neue Mannschaft ohne die drei Säulen aufzubauen. Für mich war es zumindest mit Blick auf Hummels definitiv die falsche Entscheidung, denn Hummels ist was, 30 Jahre alt. Also da gibt es ja keinen Grund zu sagen, wir müssen jetzt den Umbruch machen, denn er ist zu alt. Von daher habe ich diese Entscheidung nie so richtig verstanden, vor allem nicht, dass das so rigoros entschieden hat, ne? Dass er komplett die Tür eigentlich geschlossen hatte und sein Karriereende oder das Karriereende aller drei Spieler verkündet hatte. Das fand ich eh die falsche Entscheidung, von daher hat das jetzt ja korrigiert und für mich ist das der richtige Call, dass du Hummels und Müller zurückberufen hast, vor allem, weil beide ja grandiose Saisons gespielt haben, muss man ja auch sagen. Also sie haben sich ja auch sportlich absolut verdient.
Ja, also in mehr als einer Elf der Saison habe ich beide Namen tatsächlich auch gesehen. Ich gehe einmal, ja, der Vollständigkeit halber die Abwehrliste weiter durch, namentlich, dass wir alle einmal gehört haben. Matthias Ginter ist dabei, in der Nationalelf gesetzt, bei Gladbach gesetzt, hat da auch eine Führungsrolle übernommen, denke ich, wenig überraschend. Robin Gosens dabei, von Atalanta Bergamo, spielt da seit Jahren starken Fußball, musste sich lange gedulden, bis er nominiert wurde, aber finde ich auch weiterhin folgerichtig, dass er jetzt auch hier dabei ist. Christian Günther, das war ein wenig überraschend, nur einmal für die Nationalelf nominiert gewesen, zuvor vom SC Freiburg. Spielt auch seit Jahren sehr guten Bundesliga-Fußball, muss man sagen, auf der Position links. Ist auch durchaus ja eine Vakanz gewesen. Man hat sich jetzt für Günther entschieden. Ich schätze, sonst wäre zum Beispiel Max von Eindhoven eine Variante gewesen, die man ja auch schon ein paar Mal ausprobiert hat. Aber auch hier finde ich es leistungstechnisch durchaus gerechtfertigt. Du kannst mich gerne jederzeit unterbrechen, wenn ich
Ja,
was sag.
ich will es gleich aufgreifen. Tatsächlich stand ja Max zuletzt im Aufgebot für die letzten Länderspiele, Rumänien, Nordmazedonien. Da war Max dabei und den hat Günther jetzt auf dem letzten Drücker verdrängt. Also das ist so die Überraschung, würde ich sagen. Klar, beides nur die Ersatz-Linksverteidiger, denke ich. Also Schon bei Gosens weiß man nicht, ob er gesetzt ist, denn er hat ja, Jogi Löw hat ja auch Halstenberg mitgenommen. Sprich, er hat ja da sogar drei Linksverteidiger, auch wenn man sagen kann, Gosens fühlt sich wohler als Wingback. Also bei Atalanta, die spielen ja mit einer Dreierkette, spielt er eher den Mittelfeldspieler und auch da super offensiv. Denn 11 Saisontore hat Gosens bei Atalanta geschossen. Also das zeigt schon auf, der macht Dampf nach vorne, der fühlt sich wohler, wenn er im Mittelfeld spielen kann. Dementsprechend ist ja die erste Linksvariante vielleicht tatsächlich nicht mal Gosens, sondern eher Halstenberg und Gosens eher die Variante für die Dreierkette.
Ich wollte es gerade sagen, Gosens ist für mich auf jeden Fall eine Dreierketten-Nominierung, aber da werden wir ja gleich noch drüber sprechen. Wir haben uns ja beide mal hingesetzt und unsere Aufstellung quasi versucht, wie wir es machen würden, aufs Papier zu bringen. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Halstenberg hast du schon angesprochen mit seinem, ja, eineigen Zwilling Lukas Klostermann, auch aus Leipzig angereist. Das wird wieder fantastisch. Es wird wieder ein Spaß werden, wer ist.
Ja, tatsächlich glaube ich oder kann ich mir sehr gut vorstellen, sollte Jogi Löw die Viererkette spielen. Wir werden ja dann rätseln. Also wir haben zwei verschiedene Wunschaufstellungen, sage ich mal, oder Top-Elfs aufgestellt. Du hast eine mit einer Dreierkette, ich eine mit einer Viererkette. Beide Aufstellungen, beide Taktikvarianten vorstellbar. Und ich glaube, wenn die Viererkette zum Tragen kommt, sehen wir eine Flügelverteidigerzange aus Leipzig. Das ist meine Prognose, sage ich mal. Denn nochmal, ich glaube, Gosens ist eher nur in der Dreierkette als Wingback vorgesehen und nicht als Linksverteidiger. Ja. Das ist aber auch spannend und das zeigt eben auch, Jogi will verschiedene Systeme ausprobieren, hat verschiedene Spielertypen. Und da dahinter ist, glaube ich, um Günther nochmal zu erwähnen, ja wirklich, glaube ich, die dritte Linksverteidiger oder Variante einfach. Also es würde mich überraschen, wenn der Kollege Christian Günther überhaupt eine Minute spielen würde.
Ja, also die Chancen stehen da natürlich für ihn am schlechtesten, sage ich mal. Gemeinsam mit dem nächsten, den wir eben aufgebucht haben, nämlich mit Robin Koch von Leeds, war auch bei Leeds nicht fehlerfrei, spielt natürlich jetzt in der Premier League. Leeds hat auch eine ordentliche Saison gespielt, muss man zusammenfassend sagen, aber auch da war er jetzt nicht als Abwehrchef, ist letztes Jahr gekommen, hat sich jetzt nicht zu 100% durchsetzen können, wurde auch öfter mal kritisiert, galt als anfällig für Fehler, ist jetzt dabei, wird meiner Meinung nach in der letzten Reihe dieses Kaders stehen, was Chancen auf Einsätze angeht, auf jeden Fall. Ja. Und das natürlich ganz im Gegensatz zu Antonio Rüdiger, der bei Chelsea spätestens seit Tuchel wieder da ist, unter Lampert hatte er ja einen schweren Stand, nochmal zeigen konnte, dass er einiges auch an Anlagen mitbringt, um ein sehr moderner, erfolgreicher Innenverteidiger zu sein. Macht einen tollen Job unter Tuchel, hat sich da komplett verdient, jetzt auch wieder in den Fokus gespielt. Ist für mich in dieser Form und vor allen Dingen auch mit der Art des Verteidigens tatsächlich auch heißer Kandidat auf die Startelf im Moment, so wie er sich präsentiert.
Ja, ne? Sehe ich auch so. Bei Koch gehe ich d'accord. Ich glaube, für ihn gilt das Gleiche wie für Günther. Er dürfte keine Minute Einsatzzeit bekommen. Da hat er zu viel Konkurrenz. Ich denke, Hummels, jetzt wo Hummels zurück ist, wird Hummels gesetzt sein. Und dann streiten sich zwei oder drei um den zweiten oder dritten Platz. Also bei einer Viererkette um den zweiten Platz. Da, glaube ich, hat Rüdiger die Nase vorn. Ansonsten hast du natürlich noch Matthias Ginter, der dabei ist, der zuletzt eigentlich Stamm war bei Jogi Löw. Du hast noch Niklas Süle. Da wird es dann eng. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass Robin Koch zum Einsatz kommen wird.
Süle komplettiert das Aufgebot in der Defensive. Wir haben es dann jetzt auch durch. Auch eine spannende Frage durchaus, was mit Süle passiert, ne? Weil er galt natürlich als großer Erbe, als Anführer der neuen deutschen Innenverteidigung. Wenn du zu Bayern gehst, dann war es auch in der Nationalmannschaft gerade nach Abgang Boateng und Hummels so angedacht. Aber so hundertprozentig an dieses Level anschließen und sich weiter verbessern konnte er nicht. Bei Bayern wurde er dann auch jetzt ein paar Mal gegen Saisonende auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt, weil er auch da im Zentrum hinter Boateng eben nicht den Platz sich gewinnen konnte. Und da ist jetzt auch die Frage, inwieweit Süle, der natürlich diesen Anspruch mal hatte und den wir auch öfter schon in der Startelf gesehen haben, ob der da wirklich ja die ganz große Rolle spielen wird in diesem Turnier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat sich verschoben, eben auch aufgrund von der Rückkehr von Hummels und aufgrund von Antonio Rüdiger. Aber lass uns nochmal eine abschließende Frage, würde ich gerne stellen, bevor wir in die Defensive gehen. Wir wollen uns ja auch nicht unendlich lange aufhalten, wenn wir gleich auch noch unsere Wunschelf quasi formulieren. Ich hätte noch eine Frage an dich. Wenn jemand wie Robin Koch jetzt noch dabei ist zum Beispiel, wo wir sagen, ob der wirklich überhaupt spielt, wissen wir nicht. Warum ist Boateng nicht der Dritte im Bunde, den man zurückholt? Ich finde, der kommt mir tatsächlich auch ein wenig zu schlecht weg, weil ich finde, er hat auch das Sextupel unter Flick mit den Bayern, da war er maßgeblich dran beteiligt und ist meiner Meinung nach auf einem Top-Niveau unterwegs, was wir, ja, gut, vielleicht mit Hummels, der aber nicht die Athletik mitbringt, die ein Boateng hat. Und ansonsten sehe ich das gar nicht so in diesem Aufgebot. Also ich hätte ihm schon den Platz gegeben vielleicht.
Ich glaube deswegen, also zum einen muss man sagen, Robin Koch hat ja Jonathan Tah verdrängt aus der Mannschaft. Tah war zuletzt gegen Nordmazedonien, Rumänien und Island dabei und Koch eben nicht. Also da ist dieses Günther-Max-Phänomen, ne? Auf dem letzten Drücker eben hat Koch Tah verdrängt. Warum Boateng nicht statt Koch? Gute Frage. Ich glaube, die Antwort liegt darin begründet, dass du Boateng nicht mitnimmst, damit er nur auf der Bank sitzt. Und Koch ist ja eben nur die fünfte Innenverteidigeroption. Wenn du Boateng mitnimmst, muss der auch spielen. Und genau das wird er oder hätte er nicht getan, denn ich glaube, Hummels wird gesetzt sein, auch Rüdiger ist gesetzt. Und wenn du dann eben die Dreierkette spielst oder spielen solltest, hast du dann noch Ginter und Süle. Und Ginter war ja zuletzt auch Stamm. Sprich, du hast ja deine drei Innenverteidiger, die gesetzt sind, oder zwei plus einen. Wo soll dann Boateng da noch hin? Und deswegen glaube ich, als fünfte Option nimmt ihn Jogi eben nicht mit, weil er sich sagt, wenn ich ihn mitnehme, muss er spielen und er wird aber nicht spielen, deswegen lasse ich ihn zu Hause. Das ist, glaube ich, die Begründung.
Meine These, wenn Thomas Tuchel nicht zu Chelsea gewechselt wäre, wäre Boateng bei der EM dabei.
Weil dann Rüdiger nicht so gut performt hätte,
oder? Weil Rüdiger unter Lampard gar nicht spielen durfte, also wahrscheinlich keine Rolle gespielt hätte und ja. Rüdiger auch der ähnlichste Verteidigertyp zu Boateng, muss man sagen, und da er jetzt so in Top in Form ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das am Ende wirklich so eine entscheidende Nuance war, die dann auch über zwei von drei Rückkehren.
Also ich glaube, Jogi tat sich eh schon schwer, Hummels und Müller zu reaktivieren, alle drei dann noch zu reaktivieren und allen dreien, also Boateng on top, auch noch einen Stempel zu geben, das wäre too much. Das kriegt Jogi nicht hin, denn nochmal, wenn du Boateng mitnimmst, musst du ihn spielen lassen und dann hättest du ja wirklich Hummels und Boateng erneut, die aussortierte Innenverteidigung hättest du reaktiviert und direkt zu Stammspielern gemacht. Ja. Das wäre, glaube ich, too much gewesen.
Ich wollte es nur kurz erwähnen, weil ich finde dann so in diesem öffentlichen Gespräch vielleicht Boateng dann doch ein Ticken zu schlecht wegkommt, weil immer absolut. So folgerichtig Hummels, Müller zurück über Boateng reden wir nicht.
Du kannst immer argumentieren, ist Boateng nicht mal der fünfte oder sechstbeste Innenverteidiger Deutschlands? Da würde ich dann schon widersprechen, logischerweise. Aber du nimmst halt auch nicht immer die deutlich Besten mit, sondern die das beste Gefüge bilden oder am besten in die Mannschaft passen oder eben sich klaglos auf die Bank setzen und null Spielminuten hinnehmen, wie das eben Robin Koch sicherlich tun wird.
Ich würde auf jeden Fall noch einen Namen kurz ins Rennen werfen in der Defensive. Wir sind jetzt, würde ich sagen, an dem Part, wo wir sagen, hat man ja schon gemerkt, die Spieler hätte man vielleicht mitnehmen können, die vermissen wir vielleicht. Und kollektiv, würde ich fast sagen, wird ein Name vermisst. Ich habe das von vielen, vielen Kollegen auch gehört. Man hat sich schon Chancen ausgerechnet, dass wir vielleicht Riedle Baku in dieser Aufstellung sehen werden, der eine fantastische Saison mit dem VfL Wolfsburg gespielt hat, sind ja auch in die Champions League eingezogen, vor allen Dingen aber auch im ersten Teil der U21-EM, wo er mit war, der beste Spieler Deutschlands war und tatsächlich ja eben auf dieser Außenverteidigerposition agiert, wo wir nicht so wahnsinnig viele Spieler haben, die auch sein Profil erfüllen, weil ich finde, Baku ist natürlich noch jung, aber relativ komplett. Wir haben ja gerade so Gegenüberstellungen gehabt zwischen, ja, Gosens kannst du eigentlich nur in der Dreierkette bringen, weil er zu offensiv ist, Klostermann ist die, oder Ginter im schlimmsten Falle, sage ich mal, auf den Außenverteidigerpositionen, ist die konservativste Lösung, die es gibt. Und Baku wäre ja genau diese Schnittstelle auch gewesen, ne? Also der bringt ja beides mit. Der hat Tempo, der hat Zug, aber der hat durchaus auch eine Rückorientierung, die mir jetzt nicht negativ aufgefallen ist. Und es wäre, glaube ich, ein Spieler, der diesen Kader auch defensiv nochmal abgerundet hätte, ist jetzt nicht dabei, fährt auch zum zweiten Teil der U21 eher mit, kennt natürlich auch die internen Absprachen nicht, aber ich sag mal, rein von den Leistungen her und vom Spielertyp auch her, wäre der Platz für mich fast vorgezeichnet gewesen für Baku.
Wobei du argumentieren kannst, Baku ist eher Mittelfeldspieler als Rechtsverteidiger. Also ich glaube, bei Wolfsburg hat er sehr oft im Mittelfeld gespielt. Dementsprechend wäre er dann eher die Option Wingback, ne? Das Pendant zu Gosens quasi. Spielst du mit Dreierkette?
Genau, aber da Baku fehlt ja Wingback. Auch, würde ich sagen, genau die Position fehlt
genau,
ja auch.
Genau, das hat ja super Sinn gemacht in dem Sinne. Ich glaube, da wird Jogi Löw ein bisschen Flickschustern, Achtung. Hast du gemerkt, ne, was ich da gemacht habe? Nimmst du einfach so hin, gut. Ich glaube tatsächlich, er wird da, also niemand ist, glaube ich, wirklich zufrieden mit der Rechtsverteidigerposition in Deutschland generell, denn Ginter hat zuletzt, glaube ich, gegen Rumänien rechts gespielt als Innenverteidiger. Ich bin da überhaupt kein Fan von. um ehrlich zu sein. Emre Can hat er schon gespielt. Emre Can kann auch in der Dreierkette rechts spielen. Bei BVB hat er das gemacht. Könnte auch den Wingback geben. Mehr schlecht als recht wahrscheinlich, aber er kann das zumindest. Ja, dann hast du natürlich Klostermann. Also da gibt es so ein paar Optionen. Du kannst natürlich auch Kimmich nach rechts ziehen. Darf man auch nie vergessen. Ne? Jahrelang bei Bayern rechts hat er gespielt, bis er dann ins Zentrum gezogen wurde. Aber du kannst auch Kimmich, wenn du komplett unzufrieden bist mit Klostermann und Co., könntest du auch Kimmich da nach rechts ziehen. Das sind so, glaube ich, die Gründe, warum er dann Baku nicht mitgenommen hat, weil er quasi andere Optionen hat, auch wenn das immer keine Top-Top-Optionen sind, aus meiner Sicht. Aber das würde es begründen. Und wahrscheinlich hat Stefan Kunz gesagt, das ist ein absoluter Leistungsträger bei der U21. Den hätte ich da schon gern dabei. Und bevor du ihn dann mitnimmst und nie spielen lässt, lässt du ihn lieber bei der U21 Stamm sein.
Ja, ungefähr so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Trotzdem schade, ist ein Spieler, dem ich das auch nach dieser Saison schon gegönnt hätte. Und irgendwann muss man ja auch anfangen, du hast ja angesprochen. Man hat gesamt gesehen im DFB Problem auf dieser Rechtsverteidigerposition. Natürlich lohnt es sich auch irgendwann vielleicht dann jemanden ranzuholen, der das Potenzial verspricht, dieses Problem für 10 Jahre lösen zu können. Ne? Also ja. Da, aber die Entscheidung getroffen, lass uns nochmal über die Offensive gehen. Ich sage einen Namen und du sagst, ob du das einsiehst, dass er dabei ist oder nicht, weil wir es so halten.
Es klingt schon negativ. Ich fürchte, da kommt was Negatives.
Wenn jetzt du dann mehr dazu zu sagen hast, dann sage ich natürlich auch nochmal meine Meinung. Nein, Mittelfeldangriff hier aufgelistet und da dann eben Emre Can als erstes genannt von Dortmund. Ja, war zu erwarten, spielt eine ordentliche Rolle in der Nationalmannschaft, nicht immer gesetzt, aber ist ein Name, der immer im Dunstkreis ist, immer nominiert wird eigentlich. Spieler für die Gruppenphase, würde ich sagen.
Er ist halt das Schweizer Taschenmesser. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund, warum Emre Can dabei ist. Nicht nur, weil er seit einiger Zeit jetzt fest zum Stamm der Nationalelf gehört, aber er kann halt überall spielen. Also der kann dir die 6 spielen, der kann dir die 8 spielen, in der Dreierkette rechter Innenverteidiger, könnte dir den Rechtsverteidiger geben. Nicht immer seine allerbesten Positionen, aber er kann halt all diese Positionen ausfüllen. Das ist, glaube ich, ein Grund, denn in meiner Top-11 und in deiner auch, die wir dann später gleich erwähnen oder aufzählen, haben wir keinen Platz für ihn. Das kann man schon mal vorwegnehmen.
Ich würde ihn auf jeden Fall auch lieber in vielleicht ein Gruppenspiel einsetzen, wo nicht ein Fehler dein Schicksal entscheiden kann, weil ich finde, Can hat in dieser Saison wirklich eine enorme Fehlerbehaftigkeit.
Ja, also ja, ja. Licht und Schatten binnen 90 Minuten tatsächlich bei ihm gegeben. Also ja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
Dann natürlich Gnabry mit ja, die logische Wahl für die Offensive, für die linke Angriffsseite wahrscheinlich, wenn wir einen Dreierangriff sehen werden. Klar, keine Überraschung dabei. Goretzka dabei, eigentlich auch keine Überraschung. Er hat natürlich verletzt gefehlt in den letzten Wochen bei den Münchnern. Ist also auch nicht so im Rhythmus, soll wohl rechtzeitig fit werden. Ist die große Frage, wie fit er wirklich kommt, weil es natürlich, ja, auch bei uns in der Elf werden wir dann drüber sprechen, durchaus Plätze gibt, wo er sich dann mit jemand anderem drum streiten würde. Mhm. Goretzka gut, finde ich auch nochmal unter Flick noch mehr gereift natürlich, aber nicht
große
gesetzt.
Konkurrenz.
Nicht gesetzt, ja. Ne? Einfach weil die Konkurrenz da dann auf diesen Halbpositionen im zentralen Mittelfeld doch recht hoch ist. Unter anderem eben, weil der beste deutsche Spieler der vergangenen Saison auch dabei ist, nämlich Ilkay Gündoğan, der wirklich bei Manchester City nochmal herausgeragt ist, neben De Bruyne, einer der beiden besten Spieler der Citizens in einem guten Jahr war. Also
Toni Kroos rümpft gerade die Nase, während er das hört, glaube ich.
Zu Toni Kroos kommen wir ja auch noch, aber wie gesagt, Gündoğan alleine von der Leistung und natürlich auch vom Standing absolut keine Überraschung. Ja. Genauso wie, also, dass wir Havertz dabei haben, auch wenn der kein gutes Jahr bei Chelsea gespielt hat, muss man sagen. Aber Havertz, du hast Schweizer Taschenmesser bei Can gesagt, bei Havertz ist ja auch so ein bisschen so, der kann eben nicht nur diese Halbposition spielen, sondern ist gleichzeitig, glaube ich, auch, wird da so ein bisschen dem Verantwortung getragen, dass man einfach ein Stürmerproblem hat. Und Havertz ist kopfballstark, Havertz kann die falsche 9 spielen und deswegen hat man ihn natürlich auch nochmal dabei, um in der Offensive zumindest ein bisschen flexibler besetzen zu können.
Ja, ja. Nachtrag zu Gündoğan noch. Absolut berechtigt natürlich, dass er A, nicht nur dabei ist. Für mich muss er Stamm sein. Also wenn Ilkay Gündoğan bei der EM nicht Stamm ist, bin ich persönlich sauer auf Jogi Löw. Ja, sage ich ganz ehrlich. Denn nochmal, die Konkurrenz, das ist ja genannt, ist brutal im zentralen Mittelfeld. Also du kannst natürlich sagen, Groß muss gesetzt sein, Kimmich ist auf der 6 gesetzt. Dann hast du noch Goretzka und Gündoğan, also 4 Spieler für womöglich 2 oder 3 Positionen, je nach Aufstellung, ne? Je nach taktischer Aufstellung. Dementsprechend, da wird es sehr, sehr eng, aber für mich muss Ilkay Gündoğan zumindest im Auftaktspiel gesetzt sein. Und wenn er dann schlecht spielt dann irgendwie eine andere Taktik oder Aufstellung brauchst, okay, aber herausragende Saison.
Bin ich
bei mir gesetzt.
Genauso bei dir. Habe ich ja auch schon bester deutscher Spieler so ein bisschen angedeutet, dass ich ihn ganz gut fand in der Saison 2020, 2021. Havertz haben wir drüber gesprochen. Jonas Hofmann von den Gladbachern ist dabei. Für mich verdient, für dich müssen wir darüber diskutieren anscheinend. Aber ja. Ich finde, Jonas Hofmann ist in den letzten beiden Jahren unter Marco Rose zu einem der wichtigsten Spieler von Borussia Mönchengladbach geworden. Und er gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, er hat ein fantastisches Raumgefühl. Er ist torgefährlicher geworden. Und ich finde, er hat sich mit 2 Jahren auf sehr hohem Niveau jetzt auch einfach diese Nominierung verdient. Wir sind uns aber auch beide einig, dass er jetzt nicht Stammspieler sein wird, aber dass er mitfahren darf in einem 26-Mann-Kader, finde ich völlig gerechtfertigt.
Ich glaube, er ist auch dabei, weil du auf rechts nicht so die super überzeugenden Lösungen hast. Also Müller ist jetzt mit dabei, der spielt natürlich bei den Bayern oft rechts, aber er zieht natürlich gern in die Mitte. Also sprich, er ist ja eher so ein Second Striker, ne? Der dann quasi im Halbschatten des Mittelstürmers da rumwuselt und sich fallen lässt und mal nach vorne stößt und so falsche Neun-mäßig halb rechts agiert und da alles macht, aber ist eben kein typischer Rechtsaußen. Und wenn du also mal einen Rechtsaußen möchtest, da kommt Hofmann ins Spiel, denn das ist für mich ein typischer Rechtsaußen oder zumindest kann er diesen typischen Rechtsaußen geben, mehr oder minder typisch. Kann natürlich auch im rechten Mittelfeld spielen, sprich, du kannst sogar überlegen, ob du ihn als Wingback ausprobierst. Mal gucken, ob es dazu kommt. Also auch da, je nachdem, wie happy Jogi Löw mit Klostermann ist, der wahrscheinlich eher seine Stärken oder der ein bisschen konservativ spielt, finde ich. Also ist ja kein, ja, hat seine Stärken nicht zwingend auf dem Weg nach vorne. Wenn du also die offensivere Wingback-Option willst, könnte man da Hofmann ausprobieren. Ich glaube, das sind so die Gründe, warum Hofmann dabei ist, ne? Dass er einfach ein typischer rechter Mittelfeldspieler ist und du den so ansonsten nicht unbedingt hast im Kader.
Ja, die Gründe, warum Kimmich dabei ist, sind klar, ist, weil er einer der besten deutschen Spieler ist auf dieser Position. Nicht nur auf dieser Position, das ist angemerkt, natürlich auch noch die Möglichkeit, auf die Rechtsverteidigerposition mit ihm auszuweichen, da ist er ja ausgebildet worden. Dann haben wir Toni Kroos dabei, auch nicht überraschend, dass er nominiert ist, hat wieder starkes Jahr absolviert mit Real Madrid, muss man sagen, war da einer der Besten und hat da natürlich, glaube ich, auch nochmal jetzt mit im Alter von 31 Jahren sich nochmal gedacht, jetzt wird schon darüber gesprochen, dass ich vielleicht keinen Platz mehr in der Startelf der Nationalmannschaft hat. Vielleicht war das auch weiter Ansporn. Auf jeden Fall, finde ich, hat er unterstrichen, dass er natürlich auch das Recht auf einen Startplatz hätte, weil er ein sehr, sehr, sehr guter Spieler ist.
Toni Kroos ist für mich tatsächlich auch gesetzt. Wenn wir auch gleich bei meinem Kader sehen oder bei meiner Aufstellung. Also da führt für mich kein Weg dran vorbei. Ich sehe ja jedes Spiel von Real Madrid. Für mich ist er, wenn er einen Sechser hinter sich hat oder neben sich, diese Absicherung braucht er. Und ja. Die hat er aber mit Kimmich meistens oder in der Regel bei Deutschland oder hätte er in meiner Aufstellung, dann ist für mich Toni Kroos sehr, sehr wichtig für diese deutsche Mannschaft.
Kimmich als Casemiro. Dann, sozusagen. Thomas Müller dabei wieder, haben wir ja schon gesagt, wurde zurückberufen. Auch hier, es wurde angedeutet, es ist natürlich noch die Restüberraschung, dass man wirklich diese Kehrtwende vollzogen hat, nachdem man sich ja öffentlich auch teilweise weit aus dem Fenster gelehnt hat, gesagt hat, das machen wir nicht. Aber rein von der Leistung her in den letzten 2 Jahren ist Thomas Müller ja noch mal mehr heraus als in den Jahren davor, hat man das Gefühl, Assists am Fließband, dazu immer auch eine gewisse Torgefahr. Es gibt, ja, auch wenn es immer so fast schon ins Klischee abdriftet, Thomas Müller sieht Räume und Wege, die ihn immer auch im Strafraum gefährlich machen für den Gegner, weil er schwer zu verteidigen ist, weil er unkonventionell ist. Und er ist eben auch in herausragender Form. Und dazu muss man auch sagen, Müller, absoluter Führungsspieler. Ne? Also wie das Pressing von ihm angeleitet wird bei Bayern. Im Endeffekt muss man wirklich sagen, vielleicht neben Lewandowski der wichtigste Spieler für diese erfolgreichen letzten Jahre. Also an dem geht eigentlich halt kein Weg vorbei, wenn du eine deutsche Nationalmannschaft nominierst.
Und auch da sind wir wieder beim Thema, wenn du ihn mitnimmst, muss er halt spielen. Oder wird er auch spielen. Denn Müller auf der Bank, klar, kannst du ab und zu als Impact-Sub und so ausprobieren. Aber wenn du ihn grundsätzlich mitnimmst, dann nimmst du ihn eher mit, weil du ihn in, sagen wir mal, 5 von 6 Spielen schon von Anfang an einplanst. Ansonsten nimmst du ihn, glaube ich, nicht zwingend mit. Natürlich wird er keinen Stunk machen, denn absolut integrer Sportsmann. Und er wird natürlich seine Mannschaft, auch sollte er nicht spielen, super pushen und als Leader fungieren in dieser Kabine, aber ich glaube eben, wenn du ihn mitnimmst, dann nimmst du ihn mit, weil du ihn eben ja als Stammspieler eingeplant hast.
Davon
und
gehe ich auch
Und das sollte er wahrscheinlich auch sein, aufgrund seiner herausragenden Saison erneut. Ich glaube, die meisten Assists in Deutschland, wie viel? Ja. 17 oder irgend sowas, plus minus. Also schon herausragend und ja. Aber, und auch da sind wir ein bisschen beim Aufstellungsthema, viele Fragezeichen. Müller tut sich halt am besten, wenn er einen klassischen, klaren Mittelstürmer vor sich oder an seiner Seite hat. Und die Frage ist, haben wir das bei Deutschland beim DFB-Team? Gibt es diesen klassischen, klaren Neuner?
Genau, die Antwort ist nein.
Die Antwort ist nein, genau. Ja. Das bringt uns schon zum Sturm. Gnabry hast du schon erwähnt, der hat ja auch die Neuner, falsche Neuner, hängende Neuner, wie auch immer Neuner.
Aber jetzt unter könnten Jogi Löw wir da eventuell gespielt. Sehen, haben wir auch schon drüber geredet.
Genau. Und dann hast du natürlich Timo Werner, der aber in den letzten Wochen nicht unbedingt überzeugt
wird. In den letzten Wochen würde ich auf die letzte Saison dann doch ausweiten.
Ja. Also. Ja, ich wollte es nicht zu dramatisch oder hart klingen lassen, aber ja, er fällt eher auf durch vergebene Torchancen, durch im Abseits stehen, durch Torchancen, die er eher mit der Hand ins Tor buxiert, statt mit dem Kopf oder Fuß. Also etwas unglücklich, der Kollege Timo Werner in dieser Saison beim FC Chelsea. Und dann hast du natürlich vorne drin noch die Überraschung, vielleicht so ein bisschen die Kaderüberraschung, Kevin Volland.
Ja, voll verdient.
Voll verdient, ist das so?
Ja, auf jeden Fall.
Hast du so viele Monaco-Spiele, die
tatsächlich gesehen? Monaco ja auch lange noch im relativ spannenden Titelrennen in der Liga dabei gewesen, ja. Und sowieso ein gutes Jahr unter Kovac absolviert und Volland da unumstößlich gesetzt, Teil des besten Angriffes der Liga und hat sich da wirklich, finde ich, nochmal anders in den Fokus gespielt, als es auch bei Leverkusen konnte, wo er natürlich auch, in Leverkusen war Volland immer in diese Rolle gedrängt, dass er dieser Stürmer ist, der am Ende den Assist gibt. Ne? Es gibt Flügelspieler um ihn herum, die super talentiert sind, Tempospieler. Er war mehr dieser Spieler, der im Zentrum so ein bisschen den Anker stellt, der so ein bisschen dafür sorgt, dass um ihn herum die Bewegung stattfinden kann, die Leverkusen so gefährlich gemacht hat. Kovac hat ihn viel mehr zum Mittelpunkt auch der Angriffsbemühungen gemacht und ich finde da, ja, entweder man hat es vorher nicht so sehen können oder es liegt tatsächlich auch daran, dass er genug Chancen dann bekommen hat. Oder an der Liga vielleicht auch, das kann man natürlich nie vollends sagen, aber er hat es auf jeden Fall geschafft, auch in seinem Abschluss nochmal auf ein neues Level zu kommen und das unterscheidet ihn natürlich. Von den erzielten Toren ist es ganz einfach auszumachen, auch wenn man den Eye-Check mal gemacht hat und sich Spiele angeguckt hat. Das unterscheidet ihn natürlich von Timo Werner, denn Kevin Volland hat eine Saison gezeigt, wo er ziemlich eiskalt vor dem Tor war und das könnte natürlich gerade in Turnieren, in K.O.-Spielen eine sehr wichtige Eigenschaft werden. Und dann kommen wir dazu, Kevin Volland ist sicherlich nicht einer der besten drei Mittelstürmer der Welt, aber auch die anderen drei sind keine Deutschen. Und da würde ich sagen, was die Auswahl angeht, die Jogi Löw hat, um da Mittelstürmer zu nominieren, Volland, wie gesagt, fast folgerichtig für mich.
Okay, gut. Dann ein Plädoyer pro Volland von dem Kollegen Julius Eid. Ich bin gespannt, ob du ihn vielleicht, da du ihn ja so hochlobst, vielleicht sogar in deiner Anfangself hast. Kommen wir gleich dazu. Aber bevor wir die besprechen, würde ich sagen, gucken wir mal auf Spieler, die es nicht geschafft haben.
Lass mich noch kurz vervollständigen. Über drei Spieler haben wir noch nicht geredet. Dann haben wir wirklich einmal den Kader durch. Und da gibt es vielleicht dann auch gleich die Überleitung. Wir haben nämlich Leroy Sané. Das ist nicht so die Überraschung natürlich. Für mich auch nicht unbedingt gesetzt aber, weil ich jetzt auch nicht finde, dass er bei den Münchnern wirklich an dieses ganz große Versprechen anschließen konnte. Jemand wie Gnabry gefällt mir da mit seiner Zielstrebigkeit einfach persönlich auch besser, weil Sané mir ja teilweise zu wenig Ergebnis bringt als Spieler. Gerade in einem Turnier ist sowas natürlich auch eine wichtige Eigenschaft. Und dann haben wir noch Jamal Musiala und Florian Neuhaus. Und ich könnte mir vorstellen, das sind die beiden Spieler, wenn wir jetzt darüber reden, wen hätten wir gern mitgenommen, die vielleicht als erstes rausgefallen werden. Deswegen würde ich das jetzt auch als weitere Überleitung nehmen, obwohl ich nochmal sagen will, dass ich riesiger Florian Neuhaus-Fan bin und dass deswegen natürlich diese Nominierung befürwortet.
Ich mag ihn tatsächlich auch, wenn er inspiriert ist. Oft genug habe ich das Gefühl, heute hat er nicht so viel Lust oder hat ein bisschen Phlegma. Und ich finde, da changiert er immer ein bisschen hin und her. Also das eine Mal, ja, sieht das so leicht aussehen, ne? so fast schon im spanischen Mittelfeldstil. Alles fällt ihm leicht, tolle Ballbehandlung, schöne Pirouetten. Und das Negativding davon ist, wenn es ihm nicht gelingt, dann sieht das alles so körperlos aus und Sprintkönig ist er ja auch nicht und dann verliert er den Ball so leicht und so. Und das führt mich dazu, um die Frage zu stellen, hätte man statt Neuhaus vielleicht den einen oder anderen zentralen Mittelfeldspielern mitnehmen können, beispielsweise den Kollegen Julian Draxler, eigentlich ein Yogi-Liebling, nicht dabei, Überraschung, oder Natürlich ein bisschen offensiver, ne, muss man dazu sagen, aber trotzdem Mittelfeldspieler. So, du kannst auch argumentieren, Maxi Arnold von Wolfsburg, Kapitän, erneut eine sehr gute Saison. Kann auch sagen, Wolfsburg vielleicht sogar in die Champions League geführt. Er ist auch nicht mit dabei. Also da ist ein Konkurrent von Neuhaus, kann man drüber argumentieren. Stindl wäre die offensivere Option, kann man auch drüber sprechen. Oder Mo Dahoud beim BVB eine sehr starken, ja, die letzten starken Monate gespielt, auch nicht dabei. Das wären so Konkurrenten, wo man sagen könnte, da gäbe es
Ja.
schon das ein oder andere Argument dafür, einen von denen mitzunehmen.
Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Stindl, auch bester Torschütze bei Gladbach, die natürlich jetzt nicht eine wahnsinnig erfolgreiche Saison gespielt haben, aber er hat eigentlich immer seinen Job erfüllt, ist vom Typ her eigentlich auch so ein klassischer Nationalmannschaftsspieler, muss man sagen. Genauso wie Draxler auch. Also wären naheliegende Lösungen noch gewesen. Es wirkt auch weder bei Stindl noch bei Draxler so, als wären sie Spieler, die jetzt unbedingt mit der ersten Reihe arbeiten müssten. Also Stindl, guter Kaderspieler, glaube ich, in der Nationalmannschaft. Und bringt vor allen Dingen Torgefahr mit. Das hat er halt in dieser
Ja,
Saison bewiesen. Deswegen
genau.
ist Stindl tatsächlich ein Spieler, wo ich sagen würde, oh, da hast du dich um Torgefahr gebracht, die diesem Kader eh fehlt. Und deswegen bin ich da schon bei dir, dass mir Stindl in diesem Aufgebot auf jeden Fall fehlt. Draxler hat mich persönlich überrascht. Ich finde jetzt nicht, dass er sportlich unbedingt gebraucht wird, aber es hat mich überrascht, weil er eigentlich das beste Halbjahr seit 3 Jahren oder so hatte, weil er unter Pochettino mehr gesetzt ist. Jetzt wird sein Vertrag bei PSG doch verlängert. Der sollte eigentlich aufgelöst werden. Also, der hat ja eigentlich nach all den Jahren, wo er nominiert wurde und gar nichts ging, ging mal was und er wird nicht mehr nominiert. Das ist halt immer dieses Spannungsfeld, was es komisch macht, ne?
Ja. Also ich muss sagen, Musiala für mich die größte Überraschung. Hätte ich persönlich nicht mitgenommen, auch wenn er bei Bayern natürlich ja, tolle Ansätze gezeigt hat, aber er war ja trotzdem nur Einwechselspieler im Schnitt gefühlt 17 Minuten gespielt, ja. Plus minus. Natürlich ab und zu, ich glaube, in Wolfsburg begonnen und dann Doppelpack oder so markiert, aber plus minus 20 Minuten pro Spiel. So, das ist mir zu wenig, selbst als Impact-Sub, als ne, Super-Joker für eine EM. Dazu ist er jung, hat keine Erfahrung etc. Aber meine Begründung oder mein, warum ich glaube, dass er dabei ist, dass ihm einfach versprochen wurde, du, wenn du dich für die deutsche Nationalmannschaft entscheidest, er hätte ja auch für England spielen
Das habe
können,
ich
hat
auch
ja,
schon
glaube ich,
gedacht, ja.
hat die kompletten U-Gänge Englands durchgemacht und sich just jetzt für Deutschland entschieden. Ich sage, warum ist das passiert, dass er nominiert wurde? Weil ihm versprochen wurde, wenn du für Deutschland dich entscheidest, nehmen wir dich mit. Also ich glaube, da gab es eine Abmachung hinter den Kulissen, denn sportlich ist es für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Auch wenn er ein Monster-Talent ist, also nicht falsch verstehen, ne? Das ist wirklich ein super Talent, aber du nimmst ihn ja als 25., 26. Mann mit und dann nützt dir.
Ja, da würde ich zum Beispiel widersprechen. Also ich gehe davon aus, dass Musiala vielleicht sogar ein Spieler ist, den wir öfter sehen werden als einige andere Namen, die auch vielleicht etablierter klingen.
Das
Einfach
glaube
weil
ich
er vom
nicht.
Spielertypen halt was mitbringt, was wir nicht so oft haben. Ne? Du hast ja Impact Sub gesagt. Also wenn du wirklich zurückliegst, du brauchst unbedingt ein Tor, dann ist er natürlich ein Spieler, der eher Dribbling, die eine Einzelaktion mitbringt. Und das haben wir ja relativ wenig. Das bringt auch nicht ein Stindl, das bringt auch nicht ein Arnold. Also
Da grätsche ich dazwischen. Wenn du zurückliegst und du brauchst einen Offensivmann, der eher aus dem Mittelfeld kommt, haust du Havertz rein, nimmst du Havertz. Wenn du zurückliegst und
der
du
spielt
brauchst
ja von
unbedingt ein
Anfang an,
Tor
Alex.
und du brauchst unbedingt ein Tor und du brauchst eher einen Stürmer, bringst du Volland. Wenn Werner nicht spielt, bringst du Werner. Wenn, ja, wie gesagt, Gnabry nicht spielt, bringst du Gnabry. Also
Wir
dementsprechend
werden
sehe
sehen, aber ich sagte hier, Musiala wird Minuten bekommen.
ich. Und ich hätte die Rolle dann eher. Also wenn ich sage, ich brauche irgend so einen hängenden, zentralen, offensiven, falschen Stürmer, falsche Zehn, whatever, Offensivmann, hätte ich wahrscheinlich eher Stindl mitgenommen. Der sitzt auf der Bank, der braucht keine Minute spielen, aber wenn ich 10 Minuten lang irgendwie brauche ich ein Tor und ich brauche jemanden mit einem Torriecher, für mich eher Stindl, der Mann.
Kleine Theorie noch, Musiala bei mir, also das könnte tatsächlich so sein, wie du es gesagt hast, dass da auch Absprachen gab, schon als er sich entschieden hat. Zusätzlich könnte ich mir aber auch gut vorstellen, ja, zum Beispiel auch vom Spielstil und vom Talent her ähnlichen Wirtz, der eine viel
Ja.
größere Rolle bei Leverkusen spielt, mir auch besser gefällt, schon den Ticken weiter scheint und den man eigentlich hätte mitnehmen. Also wenn du sagst, ey, ich will ein Top-Talent mitnehmen, was reinkommt und einfach ja, Dribblingstärke, Kreativität mitbringt, dann quasi selber Spielertyp, aber wird es den Schritt weiter, würde ich schon sagen. Also den hätte man eher nehmen können, was die Qualität angeht schon. Aber da würde ich jetzt nämlich zum Endteil meiner Musiala-Theorie kommen. Ich glaube einfach, es liegt auch ein bisschen daran, dass man dann bei der Teamzusammenstellung geguckt hat und gesagt hat, Musiala Wir haben so viele Bayern-Spieler dabei. Wenn wir einen jungen Spieler mitnehmen, dann jemanden, der sich vielleicht mit der Hälfte seiner Stammmannschaft und Trainingsmannschaft auf dem Platz direkt wohlfühlt, wenn wir ihn bringen. Also, dass man sich da vielleicht die Einbindung leichter vorgestellt hat von so einem jungen Spieler, der drei Viertel der Mannschaft kennt, als auf der anderen Seite eben mit Wirtz jemanden, ich scroll noch mal einmal durch, damit ich nichts Falsches sage, aber Bayer Leverkusen stellt keinen einzigen Spieler.
Überzeugt mich nicht die Argumentation. Also tatsächlich Wirtz, den ich ein bisschen übergangen habe, wäre für mich auch die klarere Option gewesen. Also wenn du eher noch einen Torjäger, einen Verkappten auf Bankplatz 25, 26 willst, nimmst du Stindl mit. Und wenn du eher einen Wusler, einen Dribbler, einen kreativen, dribbelstarken, zentralen Spieler willst, nimmst du Wirtz mit. Und ich bin tatsächlich großer Wirtz-Fan. Also ich bin wirklich, wirklich so großer Wirtz-Fan. Ich würde ihn gerne mal in einem blau-roten Trikot sehen. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich wollte nur sagen oder damit darauf hindeuten, ich hätte schon eher Wirtz oder Stindl, einen von beiden, Musiala vorgezogen.
Spielt Bayern deswegen nächstes Jahr wieder blau-rot, oder?
Nee, nicht ganz. Nee. Gut, das ist jetzt Mittelfeldangriff und ich würde sagen, das führt uns zu unseren beiden Top-Elfs, zu unseren Mannschaften, die wir so ins Rennen schicken oder wie wir glauben, dass Jogi Löw aufstellen wird.
So. Ja, es ist so eine Mischung. Also ich musste manchmal dann eine Entscheidung treffen, wo ich gesagt habe, ich nehme jetzt die Nuance, gibt dann schon den Ausschlag, wie ich es sehe, aber es ist natürlich schon in einem realistischen Rahmen gehalten. Ne? Also sind Spieler, die eh nominiert wurden und es sind Spieler, wo wir beide denken, die haben ein gutes Standing, auch da wirklich eine Chance haben, dass die Elf so aussieht. Wir können ja gerne mit deiner anfangen. Du hast es schon gesagt, Viererkette bei dir, 4-3-3, System, genau, was wir auch in den letzten Länderspielen beobachten konnten. Und du hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass du mit einer sehr konservativen Verteidigung auf den Außen rechnest. Wie sieht es da aus?
Genau, also ich habe mich fürs 4-3 entschieden, weil A, ich glaube, das passt am besten zur Mannschaft. B, ich kann mein Dreier-Mittelfeld, das für mich gesetzt ist, aufstellen. Also namentlich Kimmich, Gündogan, Kroos, das ist mein Dreier-Mittelfeld. Viererkette deswegen, weil Deutschland zuletzt Viererkette gespielt hat gegen Rumänien, Island und Nordmazedonien, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und ja, für mich tatsächlich die beste Aufstellung, denn ich fand auch, Deutschland hat sich in der Dreierkette nicht gut angestellt, als sie die Dreierkette ausprobiert hat. Also Jogi Löw hat ja oft genug damit experimentiert. Das sah mir nicht sicher aus. Ich habe das Gefühl, Deutschland fühlt sich wohler im 4-3. Ich gehe also aufs 4-3. Neuer ist klar. Ich fange mal hinten an. Hummels für mich gesetzt in Verteidigung. Muss spielen. Wenn er dabei ist, muss er spielen. Zweiter Innenverteidiger ist für mich Rüdiger, weil er ja unter Tuchel eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt hat. Links, glaube ich, wird Halstenberg beginnen, weil Gosens für mich eher Wingback ist, sprich eher der Mittelfeldspieler. Also als Linksverteidiger habe ich Halstenberg. Und rechts entscheidet sich, glaube ich, zwischen Ginter, die konservative Variante, und Klostermann, die normale Variante. Ginter ist natürlich Innenverteidiger, hat aber zuletzt, ich meine, in Rumänien rechts gespielt. Bringt dir nach vorne natürlich gar nichts, muss man dazu sagen. Dementsprechend, ja, Jogi mag das bei der WM 2014, hat er ja gerne mit vier Innenverteidigern in der Viererkette gespielt. Ich bin da gar kein Fan von. Es würde mich aber nicht überraschen, wenn er es macht. Dementsprechend habe ich hinten Klostermann oder Ginter. Genau, Mittelfeld habe ich schon genannt. Groß, Gündogan, Kimmich. Kimmich auf der 6. Gündogan eher mit Freiheit nach vorne und Groß, wie bei Real Madrid, ne? Der Strippenzieher, der Regisseur. Vorne habe ich links Sané, rechts habe ich Müller und Mittelsturm dementsprechend entweder Gnabry oder Timo Werner. Das ist für mich ein Cointoss, eine Münzwurfentscheidung. Da muss man auch gucken, wer sich dann in den Testspielen besser anstellt, denn aktuell, ja, Werners Form ist nicht die beste, aber vielleicht fühlt er sich in dem System mit Müller an seiner Seite etwas wohler. Ja, das wäre mein System, also 4-3-3. Jo, und jetzt kommst du.
Ja, also ich muss natürlich nochmal sagen, dass ich das gerade defensiv für sehr realistisch halte unter Löw. Ich finde, das Dreier-Mittelfeld, das ist natürlich das Kronjuwel, weil das wirklich auch der einzige Mannschaftsteil ist, wo Deutschland herausragend besetzt ist. Und die drei Spieler, die du genannt hast, sind alle pure Weltklasse, haben auch alle das auch in dieser Saison wieder bewiesen. Und da hast du wirklich sehr, sehr vielen Nationen was voraus, das muss man einfach sagen. Also wenn du... Ja. Du musst ja als Trainer auch gucken, wie kriege ich meine größte Stärke des Kaders auf den Platz. Und genau, da ist eigentlich auch wenn wir es jetzt aufgeteilt haben und das bei mir in der Aufstellung anders ist, natürlich schon elementar, dass du dieses Mittelfeld so auf den Platz bekommst, weil das die größte Stärke ist, die Deutschland hat. Ansonsten Müller gesetzt, gebe ich dir auch recht. Sané, wie gesagt, da bin ich mir gar nicht so sicher unbedingt, ob er diesen Startplatz hat. Und dann, du hast gesagt, Gnabry, Werner, Cointos, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil es bei mir dann auch gleich anders ist. Ist es da nicht eine dreiseitige Münze, oder ist Havertz für dich da ein ganzes Stück weiter zurück als die beiden, die du da nennst?
Dreiseitige Würfel quasi, ne?
Ja.
Nee, also ich glaube, in meiner Aufstellung hätte ich dann den klassischen Linksaußen in Sané, wie bei Man City übrigens. Bei Bayern hat Sané natürlich sehr oft rechts gespielt, ne? Und damit er dann auf links nach innen ziehen kann, für mich, also besser gefallen hat er mir bei City eben als klassischer linker Flügel. Aber was du natürlich easy machen kannst, ist Gnabry nach links stellen, dass der nach innen ziehen kann. Dann Werner vorne rein, Sané auf der Bank oder Sané auch so auf der Bank. Und du sagst falsche 9 Havertz, könnte ich mir bei Yogi auch vorstellen. Nur ich bin nicht der größte Fan von Havertz als falscher 9. Also ich mag Havertz lieber auf der 10 mit einem echten Stürmer vor sich. Aber in meinem System passt eben kein 10er rein, weil ich eben Dreier Mittelfeld, 4-3-3 spiele. Ansonsten, ja, könntest du natürlich verschiedene Dinge auch ausprobieren. Also du könntest schön die Bremer Raute, ne, mit dem Dreier Mittelfeld, Havertz davor auf der 10. Dann kannst du zwei Mittelstürmer in Werner und Gnabry oder Werner und Müller, könnte ich mir auch vorstellen.
Werder Bremen, da geht schon eine Erfolgsgeschichte,
einiges. Eine Erfolgsgeschichte, die Raute, nee. Aber ich glaube, das würde am besten zur Mannschaft und zu den Spielertypen passen. Und darauf habe ich auch ein bisschen geguckt, ne? Dass jeder quasi auf seiner stärksten Position spielen kann. Das ist, glaube ich, tatsächlich immer sehr, sehr wichtig. Genau, und deswegen Viererkette hinten ist, glaube ich, tut Deutschland am besten gut und eben dieses Dreier-Mittelfeld. Dann hast du noch Goretzka als 3 plus 1 Mittelfeldspieler, der dann reinkommen kann. Der erste Einwechselspieler quasi im Mittelfeld wäre bei mir. Ich glaube, diese Aufstellung tut Deutschland schon sehr gut zu Gesicht.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Wäre am Ende, glaube ich, das, was am meisten Sinn macht. Warum? Eben wegen diesem Dreier-Mittelfeld, haben wir ja auch schon besprochen. Zweite Variante, um die habe ich mich dann in der Vorbereitung hier mal gekümmert, ist trotzdem das 3-4-3, haben wir ein paar Mal gesehen. Und einige Nominierungen legen auch nahe, dass man sich zumindest, wir haben ja über Gosens geredet, zum Beispiel die Dreierkette offen halten will. Vielleicht auch interessant, um zu sagen, ja, man beraubt sich des dritten zentralen Mittelfeldspielers, aber was bei Deutschland natürlich auffällt, auch gerade wo du es gesagt hast, auch wenn wir jetzt auf meine Elf gucken, dass da wirklich Torgefahr natürlich und die Frage, was machen wir nach dem zweiten Drittel des Feldes, vielleicht doch noch öfter mal offen ist, dass du da natürlich zum Beispiel mit Gosens jemand hast, der wirklich auch Zug zum Tor mitbringt, der dir sonst auf dem Platz fehlt. Und deswegen würde es vielleicht Sinn machen, auch mal zu rotieren und auf eine Dreierkette umzustellen. Die würde bei mir dann Neuer am Tor klar gesetzt aussehen. Das Hummels und Rüdiger hast du beide schon begründet. Und der dritte im Bunde, der dann logischerweise reinrücken würde, wäre für mich Ginter in der Nationalmannschaft öfters gesetzt. Hat sich auch in Standing bei Gladbach erarbeitet. Für mich die logische dritte Wahl erstmal, vor allen Dingen nach einer nicht so guten Saison von Süle.
No. Ich grätsche mal dazwischen, die Dreierkette gefällt mir. Hummels, Rüdiger, Ginter, das ist tatsächlich das, was mir fast schon als einziges gefällt an deiner Aufstellung. Beim Rest, fahr mal fort und dann...
Links Mittelfeld, Robin Gosens, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, wäre eben genau diese Variante, die ein bisschen mehr Zug auch zum Tor mitbringen soll und dann im zentralen Mittelfeld, wir haben es gesagt, einer fällt weg. Es war für mich in dieser Aufstellung Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich dabei. Tatsächlich aus dem einfachen Grund, nicht, dass ich Kroos für einen schlechteren Fußballer halte, sondern dass ich ihn in dieser Aufstellung, du hast ja auch schon erklärt, was Kroos braucht, um frei agieren zu können. Und ich sehe ihn in einem Zweier-Mittelfeld nicht so stark wie in einem Dreier-Mittelfeld, Toni Kroos. Deswegen habe ich Gündogan und Kimmich da als erste Wahl jetzt erstmal reingesetzt und das ganze Mittelfeld komplettiert sich dann mit Klostermann auf der rechten Bahn, wo ich gerne Riedle Baku gehabt hätte.
Ja, das empfinde ich auch die zwei Probleme. Also Gosens natürlich, also Dreierkette gefällt mir. Gosens funktioniert eben aufgrund der Dreierkette als Wingback auch. Das macht schon auch Sinn für mich, aber jetzt sind eben die Probleme da. Ich glaube nicht, dass Jogi Löw auf Toni Kroos in der Stammelf verzichten wird. Sprich, selbst wenn er eine Dreierkette spielen wird, also 3-5-2, 3-4-3, whatever, glaube ich, dass er eher Ilkay Gündogan auf der Bank lässt als Toni Kroos. Denn Kimmich ist ja sowieso gesetzt. Also ich glaube, unter Jogi Löw sind Kroos und Kimmich gesetzt. Das fände ich dann einfach falsch. Also sowohl Gündogan draußen lassen als auch Kroos finde ich beides ja, nicht gut, nicht die richtige Wahl. Ich will beide bei mir im Mittelfeld haben. Und bei dir ist halt Kimmich auch nicht der ganz, also der klare Sechser fehlt. Ja, Kimmich hat ja in der Aufstellung eher, ja, eher zentrale Mittelfeldaufgaben.
Ja gut, aber das macht er ja, also wenn du dir anguckst, wo er oft bei den Bayern agiert, alleine dadurch, dass Flick ja so hoch spielen lässt.
Nee, klar, logisch, aber mir fehlt der, die Absicherung quasi, weil er zu viel, ein bisschen zu viele kreative Aufgaben hat und wenn er dann kreativ im Ballbesitz sein muss, hat er die Absicherung nicht. Und bei in meinem 4-3 wäre der klare Sechser, da hättest du eher die Absicherung. Also das missfällt mir ein bisschen. Und Klostermann als Wingback, das, nee,
dafür ja, gut, ist das er hält zu halt offensiv einfach, schwach. Sagen wir mal, wirklich, wenn es jetzt wirklich realistisch so gespielt werden würde, dann hält dir Klostermann natürlich die Möglichkeit offen, sehr, sehr schnell in eine Viererkette zumindest zurückzukommen. Ja, ne? Ja. Und dann vor allen Dingen auf die Offensivangriffskraft der linken Seite zu setzen von Gosens und Gnabry habe ich da hingestellt, weil der für mich, wie gesagt, auch vor Sané agiert. Die hatte ich da so quasi nebeneinander auf dem Zettel. Rechts Müller, einfach weil er gesetzt sein muss. Warum das so ist, haben wir auch schon besprochen. Vorne habe ich mich jetzt erstmal für Havertz entschieden, weil ich es für realistisch halte, dass wir es tatsächlich so sehen könnten, ihn in dieser Rolle, weil Löw ihn dort ganz gerne sieht, weil er auch ordentlich unter Tuchel agiert hat, als er als falsche Neun eingesetzt wurde, weil er Kopfballstärke mitbringt, was wir weder bei Volland noch bei Werner so haben und weil Werner eben keine gute Saison gespielt hat und Volland jetzt erst zurückkehrt, also nicht das Standing unbedingt hat, ja, was vielleicht auch schon Havertz hat. Das alles in Kombination habe ich mich mal für Havertz jetzt in dieser Aufstellung entschieden.
Gegen Rumänien und Nordmazedonien war Gnabry übrigens die Neun oder falsche Neun, hängende Neun, wie auch immer, aber der zentrale Stürmer. Gilt es vielleicht auch ein bisschen zu bedenken oder meine ich zumindest, mich erinnern zu können. Ich glaube, was du natürlich machen könnt oder was so die Vorteile dieser Aufstellung sind, dass du ein bisschen unberechenbar bist. Ne? Gnabry und Havertz können sich da abwechseln. Mal lässt sich der eine fallen, mal geht der andere steil. Das hättest du mit Sané in meiner Aufstellung nicht so. Ne? Bei mir wäre Sané eher der klare linke Flügelläufer und bei dir hättest du mehr Variabilität. Also das wäre so ein bisschen der Vorteil, finde ich, in deiner Aufstellung. Ja. Dass du da unberechenbarer bist im Angriff, sag ich mal.
So, wer mir in beiden Ausstellungen natürlich fehlt, ist Marco Reus in der Form der letzten Wochen, muss ich sagen, weil da auch wieder dieser Zug Richtung Tor, der fehlt mir einfach immer wieder, egal auf welche Aufstellung ich blicke, auch von uns beiden, auch wenn ich auf den Kader blicke. Ich glaube, das könnte ein großes Problem sein. Aber Marco Reus wird sich auskurieren, erholen. Der hatte eine sehr anstrengende Saison, hat beschlossen, nicht mitzukommen. Ter Stegen lässt sich operieren. Und es gibt natürlich noch ganz andere große Stars, die nicht dabei sind, vielleicht wegen Ausfällen und Verletzungen. Die findet ihr natürlich auch alle aufgelistet in einem schönen Artikel auf der Wettbasis, damit ihr überhaupt wisst, was geht da ab und warum ist denn eigentlich zum Beispiel auch ein Ramos nicht dabei bei Spanien. Wie ist das denn passiert? All das bekommt ihr natürlich auch auf der Wettbasis mit. Wir haben jetzt ewig über den Kader der Deutschen gesprochen. Das heißt, wir sollten da auf jeden Fall, denke ich, auf einer Seite sein oder zumindest unsere Meinung ausgetauscht haben, Alex. Das heißt, eigentlich ist alles vorbereitet, um nochmal kurz natürlich auch dann darauf zu blicken, was die Deutschen im Turnier erwartet. Und das ist ja die Gruppe F im Turnier, wo Portugal als übrigens amtierender Europameister immer noch. Dann
das vergisst man gerne,
Deutschland, ja. Dann Frankreich und dann Ungarn. Das heißt, man kann, glaube ich, schon auf den ersten Blick sagen, jetzt einer der ersten beiden Plätze ist nicht unbedingt sicher, aber da auch direkt zur Beruhigung für die Nerven vielleicht, 4 der 6 Gruppendritten kommen auch noch weiter in diesem Turnier. Das heißt, Deutschland mit Ungarn dann noch als Vierten drin dürfte gute Chancen auf ein Weiterkommen haben, das vermute ich schon. Dafür sollte tatsächlich ein Sieg gegen Ungarn schon fast reichen, um einer dieser 4 besten Gruppendritten zu werden. Ansonsten natürlich aber direkt starke Gegner und durchaus ein paar Fragezeichen, wie gut man da überhaupt punkten kann, Alex.
Es ist die absolute Monstergruppe, die Todesgruppe der EM. Da erzähle ich jetzt niemandem irgendwas Neues. Du spielst gegen den Europameister, den Amtierenden und gegen den Weltmeister in der Vorrunde. Ich weiß gar nicht, ob es das jemals gab. Also zumindest aus deutscher Sicht gab es das logischerweise noch nie, glaube ich. Dementsprechend, ja, viel knackiger, schwerer kann es nicht sein.
Es sind die letzten 3 Titelträger, oder?
Ja.
Deutschland 2014, Portugal 2016, ja, Frankreich richtig. 2018.
Richtig, die letzten 3 sogar, tatsächlich, ja. Ja, für Ungarn ein bisschen undankbar. Anders gesagt, die können nur gewinnen, kann man natürlich auch so sehen. Ich finde, man sollte tatsächlich Ungarn keinesfalls unterschätzen. Die haben wirklich Upset-Potenzial. Von daher, wenn man natürlich so auf die Gruppe blickt, neigt man natürlich sofort dazu, zum Reflex zu sagen, naja, Frankreich, Deutschland, Portugal, die drei machen die ersten drei Plätze unter sich aus und dann Ungarn, 0 Punkte, letzter. So. Ganz so easy sehe ich das nicht. Also
Es
ich glaube,
ist ein kleiner, es
Ungarn.
ist Ausrutschpotenzial für alle dieser drei großen Namen da auf jeden Fall, weil sie werden sich ja gegenseitig auch Punkte wegnehmen und wenn du dann gegen Ungarn ausrutschst, dann kann sich das ganz schnell rächen, ne? Also für alle drei ist das Spiel gegen Ungarn die absolute Pflichtaufgabe erstmal. Das muss jede Mannschaft gewinnen und die Mannschaft, die da ausrutscht, kann ganz schnell in Probleme geraten, auf jeden Fall. Das gilt für alle drei Mannschaften. Ja, um das vielleicht auch nochmal in Zahlen zu gießen, Vorrunden aus, also der Platz 4 beziehungsweise einer der schlechtesten beiden Gruppen Dritten würde übrigens eine Quote von 8 bringen, wenn du das bei Deutschland dir erwartest, wovon ich allerdings nicht ausgehe. Ich denke schon, man wird mindestens Dritter. Ich sehe auch Portugal, ja, aufgrund der Art des Fußballs, den sie spielen, als Nationalmannschaft ein wenig hinter Deutschland noch angesiedelt, könnten mir vorstellen, dass Deutschland durchaus motiviert antritt mit den Rückkehrern Hummels, Müller, dass man da auch mit dem Jogi Löw-Abschied im Rücken nochmal was wirklich aufzeigen will, während Portugal, jeder, der sich erinnert, wie Portugal Europameister geworden ist, wird auch wissen, dass wir hier wieder kein Festival erwarten können. Und diese Herangehensweise mit einem Cristiano Ronaldo, der vielleicht mal dann nicht trifft, mit einem André Silva, der vielleicht nicht die Erwartungen dann erfüllt, die er diese Saison aufkommen lassen hat. Ich kann mir vorstellen, dass Portugal auf jeden Fall auch mal ein Unentschieden gegen Ungarn passieren könnte. Und wie gesagt, ich glaube,
Absolut.
das würde schon entscheiden, dass Deutschland hier als mindestens Gruppenzweiter weitergeht.
Absolut, ja. Ich meine mich zu erinnern, dass Ungarn Portugal bei der letzten EM auch schon in der Vorrunde gab, das Spiel, und das endete unentschieden.
Ja, jedes Spiel von Portugal endete unentschieden in der
Genau,
Gruppenphase,
aber
ja.
eben gegen Ungarn auch.
Ja.
Dementsprechend, dieses X gab es eben schon ein paar Mal und war im Nachhinein ein gutes Omen für Portugal. Gut, aber wir wollen ja tatsächlich nicht so genau auf die Gruppe an sich blicken. Das machen wir dann in einem der nächsten Podcasts, wo wir genau über alle Gruppen sprechen und da unsere Gruppenprognosen grundsätzlich durchgeben und unsere Tipps. In dem Fall blicken wir eher auf Deutschland. Und ich frage dich, gewinnt Deutschland diese Gruppe? Oder wursteln sie sich als Dritter durch? Was ich schwierig finde für Deutschland, um das kurz noch anzustoßen, ist, dass sie das Auftaktspiel direkt gegen Frankreich haben. Ich glaube, das ist ziemlich unglücklich. Wenn du gegen Ungarn anfängst und du gewinnst da, kannst du sagen, naja, jetzt spiele ich zweimal unentschieden und es reicht auch. Aber wenn du ein Auftaktspiel gegen Frankreich direkt verlierst, hast du halt erstens mächtig Druck und B, vor allem im letzten Spiel gegen Ungarn, wo jeder 3 Punkte erwartet, wenn du die dann auch unbedingt noch holen musst. Dass das nicht unbedingt gut gehen muss, sah man beispielsweise bei der WM 2018, als du dein letztes Spiel gegen Südkorea unbedingt gewinnen musstest und dann hat es nicht geklappt.
Ja,
Also,
ich sehe
wenn der.
Deutschland in dieser Gruppe schon irgendwie als Zweiten, weil ich, wie gesagt, bei Portugal auf, ja, einfach die, sagen wir mal, Torlosigkeit und ja, auch vielleicht Inspirationslosigkeit im Spiel ein bisschen höher sehe. Deswegen, ja, natürlich hat Portugal tatsächlich, aber was Tore schießen geht, einfach die höhere individuelle Qualität mit einem Ronaldo, mit einem Silva. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Portugal ein bisschen mehr am Ausrutscher dran ist, am Unentschieden gegen Ungarn zum Beispiel, als Deutschland. Ich sehe aber Frankreich als natürlich mit diesem Kader, mit diesen Talenten, als amtierender Weltmeister, als wahrscheinlich Favorit des Turniers. Deswegen würde ich Deutschland jetzt vom Gefühl her vom ersten auf Platz 2 erwarten. Selbst wenn es Platz 3 wird, sehe ich Deutschland nicht punktlos und chancenlos auf Platz 3 stehen, sondern dann gehe ich schon davon aus, dass es für einen der vier Besten von 6 reicht. Das heißt, ein Weiterkommen von Deutschland steht für mich eigentlich schon fest.
Also, dich lässt das völlig kalt, dass hier Deutschland in den letzten Monaten, um nicht zu sagen Jahren, sehr, sehr enttäuschend spielte. Muss ich an
Alex, du
dieses.
weißt doch, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist.
Ach
Du bist doch
so.
auch hier aufgewachsen. Wie oft hast du diesen Satz gehört?
Ah, 2018 war das Turnier, wo
Ein
Deutschland, ne? Ach
historischer,
so.
einmaliger Ausrutscher, ja.
Einmalig. Ich will nur kurz noch erwähnen: Man erinnert sich an dieses 0-6 in Spanien nur allzu gut. Selbst wenn wir sagen, das ist ein einmaliger Monsterausrutscher, Anomalie, alles klar. 3-3 gegen die Türkei wurde unter anderem Ende 2020 gespielt. 3-3 gegen die Schweiz. Noch so ein weiteres Ergebnis. Gegen Nordmazedonien, du wirst dich erinnern, reichte es nicht mal zu einem Unentschieden. Also gegen Nordmazedonien musst du es auch erstmal schaffen, zu Hause zu verlieren. Das ist eine absolute Blamage, dieses 1-2 im März, wohlgemerkt. Gut, Island 3-0 geschlagen, Pflichtsieg, und Rumänien, ja, mehr schlecht als recht, aber okay, 1-0 gewonnen. Aber du siehst schon, da sind schon einige Patzer dabei gewesen, die mich nicht so positiv stimmen, wenn ich darauf blicke, dass man eben auf Frankreich und Portugal trifft. Also das macht mir schon Angst.
Ja, aber wie gesagt, also ich, dass man rausfliegt in der Gruppenphase, das würde ich jetzt mal für sehr unwahrscheinlich halten. Ob man am Ende über Platz 3 weiterkommt, klar, trotzdem möglich, ja.
Gut, also ich, so dass er, die Sache ist halt, wenn du Dritter wirst, sehen die Chancen gut aus, dass du einer der Dritten bist, der weiterkommt, logischerweise. Deswegen Gruppen vor und aus kann ich mir auch nicht vorstellen. Achterquote, du hast sie erwähnt, die ist schon knackig und die ist auch irgendwo zu Recht knackig, denn wenn du nicht vor Ungarn landest, hast du einiges falsch gemacht. Man könnte aber auch argumentieren, Jogi Löw, lame duck, ne? Letztes EM-Turnier gibt das eher einen positiven Schwung, weil man sagt jetzt hier, Kräfte bündeln, letztes Turnier mit unserem Weltmeistertrainer, oder ist das eher so die lame duck Geschichte, so wie bei Marco Rose, so wie bei Adi Hütter vielleicht ein bisschen.
Ich bin mir unsicher, ob dieses Lame-Duck-Phänomen bei einem Nationaltrainer so riesig ist, ne? Weil du immer weißt, ich bin, also selbst wenn der Nationaltrainer bleibt, okay, ich bin jetzt aber erstmal wieder 6 Monate bei meinem Verein, bis ich ihn das nächste Mal sehe, das ist ja eigentlich immer der Fall. Deswegen glaube ich zumindest, der Effekt wäre nicht so stark. Ich glaube eher, es geht anders in die Richtung, weil einfach Spieler wie, also so unangefochtene Führungsspieler auch in der Kabine wie Neuer, das so lautstark als ja, als Marschroute ausgeben, dass man das schaffen will, dass man da eben, glaube ich, schon eher die Motivation noch draus ziehen könnte. Ich würde einmal kurz einfach durchgehen. Es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel auch so zu tippen, wo Deutschland denn ausscheidet. Und die wahrscheinlichste Variante für die Wettanbieter ist da tatsächlich, dass man im, ja, also in den letzten 16, also schon in der ersten K.O.-Runde ausscheidet. Da gibt es nur eine 2,50er-Quote für, wenn man das tippt. Viertelfinal aus, also man schafft es noch eine Runde weiter unter die letzten 8, fliegt dann aber raus, wäre eine 4-5er-Quote. Und dann, ja, Halbfinale, also wenn man ins Finale kommt, da würde man zum Beispiel schon 4,50er-Quoten kriegen. Wenn man Zweiter wird, genau getippt, also Finale, aber ausscheidet, dann gibt es 9er-Quoten. Für den Sieg hingegen dann 8er-Quoten, jetzt schon getippt. Und das ist natürlich für mich einfach auf den ersten Blick einmal die Frage, was hast du für Deutschland so im Gefühl? Wir sind uns, glaube ich, beide einig, es geht schon in die letzten 16, aber ich finde die Quote da relativ spannend, weil ich finde fast alle Varianten, selbst wenn man Dritter wird, wenn man auf die Gruppen guckt, gegen die Deutschland dann antreten müsste auf die Position, sind noch machbare Spiele. Also ich würde sagen, wenn man die Gruppe schafft, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man mindestens ins Viertelfinale kommt.
Ja, also mein Gefühl ist tatsächlich, Deutschland wird nicht Gruppenerster. Verrückterweise für mich ist Deutschland in dieser Gruppe, zumindest bei bwin, der Favorit auf Platz 1. Das überrascht mich komplett. bwin hat eine 2,25 auf Gruppensieger Deutschland und nur eine 2,50 auf Gruppensieger Frankreich. Und du hörst schon raus.
Ja, das sollte man zuschlagen.
Ich bin A, überrascht, und B, für mich ist Frankreich der Gruppenfavorit. Also ich glaube, Frankreich, ja, wird Erster. Deutschland ausscheiden tue ich mich schwer, einfach weil die Gruppen Dritten, die Besten auch weiterkommen. Sprich, ich glaube, Deutschland wird Zweiter oder Dritter. Da hängt es dann natürlich davon ab, ne? Wie spielt Portugal gegen Frankreich? Gibt es da einen Unentschieden? Gewinnt Deutschland gegen Portugal? Das ist für mich Stand heute schwer zu tippen. Da müssen wir natürlich auch die Testländerspiele noch abwarten. Dementsprechend, da will ich mich noch nicht festlegen. Das werden wir dann in unseren Gruppenpodcast besprechen. Aber Bauchgefühl ist, Deutschland wird nicht Erster und nicht Vierter. Dementsprechend, ja, rechne ich dann schon mit einem Weiterkommen. Dann hängt es natürlich komplett davon ab, auf wen du treffen kannst, ne? Also ich glaube, Holland ist beispielsweise in der Verlosung, je nachdem, welcher Platz du wirst. England könntest du auch treffen. Puh, da täte ich mich dann schwer, auf Deutschland zu tippen gegen England. Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Aber ja, das ist viel Kaffeesatzleserei. Also weder Erster noch Vierter wird Deutschland. Das ist mein Bauchgefühl.
Ja, und dann, wie weit geht's?
Ja, hängt natürlich, wie gesagt, von den Gegnern ab. Das kommt ein bisschen früh, aber mehr als Viertelfinale sehe ich nicht.
Ich glaube auch, also klar,
wenn du jetzt natürlich auf im Achtelfinale auf Schottland triffst und im Viertelfinale auf Russland oder Finnland oder Dänemark, keine Ahnung wen, ja klar, dann solltest du, also dann bist du schon da auch der klare Favorit. Aber ohne dass ich weiß, gegen wen sie spielen,
Und deswegen begleiten wir das Turnier ja auch in diesem Podcast live, Alex. Deswegen können wir solche Sachen dann besprechen, wenn die Partien feststehen. Wir gehen schon davon aus, dass wir mehr als 3 Partien von Deutschland besprechen können, auch wenn es im Kader einige Sachen gibt, die uns vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt haben, die Fragen offen gelassen haben. Ihr wisst, wie wir aufstellen wollen würden. Ihr wisst, wie wir Deutschland generell einschätzen, wie wir den Kader einschätzen. Das ist tatsächlich so ein bisschen das erste Warm-up auf diese Europameisterschaft gewesen, eben mit dem Blick auf die DFB-Elf. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Langzeitwetten. Wer könnte Torschützenkönig werden? Alleine da freue ich mich schon total drauf, auf dieses Gespräch, weil wir da eben über die ganz großen Stars sprechen können, über die Stürmertalente, über all das, was uns da erwartet. Das wird auf jeden Fall auch cool. Und dann gehen wir auch weiter mit den Gruppenvorschauen schon. Und wie gesagt, wenn ihr einfach an diesem Podcast dran bleibt und wenn ihr die Wettbasis verfolgt, wo es ja unzählige Artikel reingibt, um euch wirklich perfekt vorbereiten zu können, dann dürftet ihr als absolute Experten in diese EM gehen und wir begleiten euch dann nur noch zwischendurch mit diesem Podcast weiter. Also das
und, ja, bitte. Und Social Media im Blick haben, damit man da auch mitbekommt, wann kommt ein Podcast raus, was gibt es für einen Artikel, was gibt es für Infos. Instagram wettbasis-de und Twitter @wettbasis sind die Accounts. Da reinfolgen, gerne auch uns anschreiben oder die Wettbasis anschreiben, Kritik, Feedback, loswerden, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Das ist mal einer Hinweis. Und der andere Hinweis, auch ganz wichtig, den will ich noch loswerden. Die Wettbasis hat zur EM nicht nur unseren wunderschönen Podcast parat, sondern auch ein ganz, ganz, ganz neues, exklusives Format. Beidfüßig zur EM. Andi Bremer wird Wettbasis-Experte. Steht hier wunderschön auf einem Artikel auf der Wettbasis. Heißt, auf YouTube gibt es mit Andi Bremer und dem geschätzten Experten, der Zone-Kommentator Carsten Fuß, ein Videoformat, die beiden blicken auch in mehreren Episoden auf die EM, unter anderem auf Deutschlands Chancen etc. Also zieht euch das unbedingt rein. Auf YouTube, wie gesagt, beidfüßig. Die Wettbasis-EM-Prognose heißt dieses Format. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Gedreht wurde beispielsweise im Olympiastadion in München. Da gibt es echt ganz, ganz tolle Aufnahmen, tolle Infos. Zieht euch dieses Format mal rein. Behaltet also nicht nur unseren Podcast im Blick, sondern auch den YouTube-Kanal der Wettbasis.
Jawohl, und damit ist alles gesagt für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich bedanke mich bei Alex, dass er wieder zusammen mit uns hier war. Und wir hören uns dann, wie gesagt, mit den unter anderem Torschützenkönig-Wetten, mit den Langzeitwetten für die EM 2020 bzw. 2021 wieder. Bis dann.
Ciao, ciao.